herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinocast. Mein Name ist Johanna Hartmann und ich sitze heute hier zusammen mit Bernhard Schandelmeier. Und wie so oft, wenn Bernhard hier sitzt, geht es um das Thema Weinrecht. Bernhard, was wollen wir heute berichten?
Ja, hallo. Ja, ich glaube, wir berichten mal, wann es losgehen könnte mit dem Zutatenverzeichnis. Und das andere wäre, wie bereite ich mich vor zur Lese oder was wäre jetzt mal wichtig im Hinblick auf die Lese, dass ich da vielleicht irgendwie eine Struktur reinbekomme und was ich mir da überlegen muss. Das soll eigentlich der Start heute sein.
Wir haben ja bereits schon eine Folge gemacht. Nicht wundern, wir werden die löschen, denn wir werden jetzt nochmal aktuelle und neue Details mit reinbringen und das Ganze neu strukturieren, sodass Sie ihr dann auch die neuesten Informationen habt.
Ja, das ist ja sozusagen in der Entwicklung und das ist im Fluss und bleibt auch so. Also die neueste Entwicklung ist sicher, dass wir jetzt, welchen Face-Datum, heute haben wir den 13.
Heute ist der 13.
Der 13. Ja, also vielleicht morgen wird es im Amtblatt der Europäischen Union sein. Da gibt es sozusagen das, was man als Korrigendum bezeichnet, also eine Korrektur der Verordnung und die bezieht sich auf den Startpunkt. Und bisher hieß es dort, produziert und etikettiert soll das für Weine gelten, die ab dem 8. Dezember eben produziert und etikettiert sind. Und jetzt heißt das, das betrifft Weine, die nach dem 8. Dezember produziert werden. Die Frage ist jetzt, was heißt produziert? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Deswegen können wir jetzt noch nicht genau sagen, ob das vielleicht erst für Weine gilt, die nächstes Jahr entstehen. Das kann man jetzt gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Da ist eine gewisse Unsicherheit, die es gibt. Ich glaube, wir werden ganz gut beraten, wenn wir uns überlegen, dass das vielleicht auch Weine von diesem Jahr betrifft und einfach vorbereitet sind. Es gab immer großzügige Übergangsregelungen, auch in der Vergangenheit. Also keine Sorgen muss man sich auf jeden Fall für Weine machen, die schon im Verkauf oder etikettiert sind oder abgefüllt sind. Also die wird das auf keinen Fall betreffen. Da kann man sich jetzt zurücklehnen. Und das andere wird sicher dann sich im Verlauf der nächsten Zeit einfach aussortieren.
Ich denke, wir müssen noch mal kurz zusammenfassen, was denn auf unsere Winzer und Winzerinnen zukommt. Zum einen ist es so, dass eine Nährwerttabelle geplant ist. Bernhard, kannst du kurz noch mal zusammenfassen, welche Bestandteile die Nährwerttabelle auf unserem Weinetikett haben sollte?
Ja, die Nährwerttabelle hat den Brennwert und dann die, für uns wäre wichtig, die Kohlenhydrate und den Zucker, so den Zucker drin sind. Kohlenhydrate sind immer drin, muss man sagen. Einfach, weil die Kohlenhydrate umfassen eben die Zucker, Glucose und Fructose und auch das Glycerin. Und Glycerin wird ja im Verlauf der Weinbereitung bei der alkoholischen Gärung gebildet. Ungefähr, kann man sagen, 10% des Alkohols sind ja Glycerin. Also deswegen komme ich nie an den Punkt, dass ich keine Kohlenhydrate haben werde. Hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, dass dieser Brennwert Und die Nährwerttabelle ist jetzt für den Herbst gar nicht so wichtig, weil die kann ich eigentlich relativ leicht berechnen und es zeigt sich auch, dass die Weinlabore, also wir machen das auch, wir berechnen das einfach standardmäßig, wenn solche Analysen kommen, da wird es vielfältige Möglichkeiten geben, wie man an diese Werte rankommt. Also schlimmstenfalls könnte man das auch selber machen. Also jetzt kein Hexenwerk, das ist so, dass das aus vielen Ecken hochkommen wird. Ich glaube, das standardisiert sich dann einfach.
Also wenn man sich dann näher noch mit beschäftigen möchte, wie genau die Berechnung funktioniert, das werden wir jetzt nicht hier im Podcast besprechen, weil dafür ist es einfach nicht das richtige Medium. Aber ich würde an der Stelle einfach auf deine YouTube-Videos verweisen, auf unserem YouTube-Channel DLR-RLP. Wir würden den Link einfach in die Shownotes packen.
Ja, man kann auch bei YouTube einfach eingeben, Tipps für Winzer, dann kommt man dahin. So viel gibt's da nicht für Tipps für Winzer, ne?
Was muss denn eigentlich alles ins Zutatenverzeichnis? Also ich glaube, wir müssen nochmal grundsätzlich unterscheiden, was ist denn eigentlich eine Zutat und was ist ein Verarbeitungshilfsstoff?
Zutaten ist das, was dann tatsächlich im Wein verbleibt. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht alle Zutaten, sondern die, die jetzt mal für den Herbst wichtig sind.
Da sind wir vor allem bei Saccharose, bei möglichen Mitteln zur Ansäuerung, also Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure, Zitronensäure, ja, oder in Klammern im Moment, Ascorbinsäure ist definitiv ein Thema im Herbst und SO2.
Um die Saccharose könnte man jetzt auch argumentieren. Tendenziell wird es ja natürlich so sein, dass Verbraucher eher Zutatenverzeichnisse schätzen, die weniger lang sind. Also wird sicher sozusagen das Normale sein, dass ich versuche, das auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Und das ist vielleicht die Frage, die man sich dann stellen muss. Wenn ich das dann aufs Etikett schreibe, was ist mir da wirklich wichtig? Oder bin ich da eher und sage, ich weiß nicht, liest keiner oder ist ja okay, das sind eben Zusatzstoffe, die ich nehme. Also da könnte man ja verschiedene Positionen haben. Wichtig ist, dass man sich einfach vorher schon überlegt, was ist denn meine Position und stehe ich zu den Dingen, die Zutat sind. Ich glaube, das wäre der Prozess, den ich jetzt anstreben würde. Deswegen wäre das für mich jetzt auch egal, ob das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr stattfindet. Das ist eigentlich ganz egal. Ich muss mich damit einfach mal auseinandersetzen. Bei der Sache Rose, wenn wir das erste nehmen, könnte man natürlich dann auch eine Konzentrierung stattdessen machen.
Und, in Form von einer Umkehrosmose und dann eine Moss auf Konzentrierung.
Ja, der Nachteil davon ist, dass das relativ teuer ist, weil ich halt einfach Verlust habe. Also wenn das wenige Öxle sind, dann hat sich immer wieder gezeigt, das machen ja auch manche, dass das jetzt da wenig eingreift. Ja. Da habe ich ja auch den Nachteil, dass meine Spanne nicht so groß ist, weil ich nur um 2 Volumenprozent das machen kann. Aber ich glaube, das würde dem Verfahren nochmal wieder ein bisschen Auftrieb geben. Okay.
Also auch zu überlegen, welche Zutaten kann ich eigentlich durch ein technisches Verfahren dann entsprechend ersetzen.
Ja, oder wie das bei den Nahrungsmitteln natürlich auch ist, das wird ja immer kritisch gesehen, wenn man da so auf Verbraucherportalen ist. Ich würde dann auf Verarbeitungshilfsstoffe ausweichen. Ja, ich glaube, auch das wird ein Trend sein, der ohne Frage kommt. Ja, was kann ich eigentlich machen, um meinen pH-Wert zu beeinflussen durch ein Verarbeitungshilfsmittel?
Ich würde an der Stelle gerade nochmal eingreifen und kurz definieren, was Verarbeitungshilfsstoffe sind. Und zwar sind das alles Stoffe, die wir im Laufe der Weinbereitung einsetzen, die aber nicht im Wein verbleiben. Das heißt, entweder entfernt werden durch einen Abstich oder durch eine Filtration oder ähnliches, sodass die am Ende bis auf technisch unvermeidbare Spuren nicht mehr im Endprodukt vorliegen. Das wären bei uns beispielsweise Enzyme, Aktivatoren für die alkoholische Gärung oder die malolaktische Gärung, Gärungsmittel, also auch Hefen und Bakterien, alle möglichen Schönungsmittel, Klärhilfsstoffe und so weiter und so fort. Also all diese Mittel müssen nicht ins Zutatenverzeichnis.
Den Kontaktweinstein zum Beispiel, Kupfersulfat, das gehört da nicht dazu. Also deswegen nochmal, man muss sich eigentlich mit den Zutaten auseinandersetzen und dann überlegen, wie kann ich die ersetzen. Vielleicht, wie könnte ich die ersetzen? Dann haben wir Saccharose, Umkehrosmose, rektifiziertes Traubenmoskonzentrat könnte ich auch ersetzen durch Umkehrosmose. Spielt eigentlich nur eine Rolle bei Bioweinen aus der Umstellung. Also de facto, glaube ich, wird das so gut wie gar nicht verkauft. Dann hatte ich die Säuren, Weinsäure, Äpfelsäure und Milchsäure. Im Herbst empfehlen wir ja die Weinsäure für eine pH-Absenkung. Da wäre alternativ vielleicht dann, könnte ich auch eine milchsäurebildende Hefe einsetzen. Mhm. Vielleicht, das wäre dann nochmal ein ganz eigenes Thema im Podcast. Das ist auf jeden Fall deutlich komplexer, als wenn ich jetzt Weinsäure zusetze. Ich könnte auch alternativ zum Beispiel Ammonium Sulfat einsetzen, das ist bei uns jetzt bislang unbekannt. Dazu gab es auch einen Artikel im Weinmagazin. Das ist in Frankreich ein Standardprodukt. Da gibt es gar kein Diammoniumphosphat. Da gibt es nur Ammoniumsulfat. Sulfat muss man eben sagen. Also dann kommt immer das mit der Böxerbildung. Das stimmt da nicht. Das ist Sulfat und nicht Sulfit, was dabei ist. Und das führt dann zu einer Ansäuerung. Auch dieses Produkt wird es sicher zum Herbst geben. Ist vielleicht sowieso keine schlechte Sache, wenn man das verwenden würde. Das kann dann auch in der Höchstdosis, wir haben Versuche gezeigt, irgendwie den pH-Wert um 0,1 oder 0,2, also vielleicht nicht ganz 0,2, aber das kann den drücken und könnte ich auch in Kombination mit Weinsäure einsetzen. Bei der Äpfelsäure gibt es 2 Säuren, da gibt es die DL-Äpfelsäure und die L-Äpfelsäure. Die L-Äpfelsäure ist die teurere. Der Unterschied davon, da glaube ich, hatten wir auch schon in einem Podcast, DL ist das Racemat, das klingt jetzt wahnsinnig chemisch, aber die meisten Moleküle, wenn die hergestellt werden, dann sind die sozusagen wie unsere Hände, da gibt es eine linke Hand und eine rechte Hand von der Molekülstruktur und bei DL-Äpfelsäure ist das auch so. Warum ist das wichtig? Das wäre ja die Frage, warum nerven wir jetzt mit der chemischen Struktur davon? weil sich, wenn das sozusagen dieses Rationat ist, also wenn es beide Formen gibt, dann lässt sich das so schnell nachweisen, so schnell kann man gar nicht gucken. Ja, das ist dann keine Raketentechnik, sondern das ist ganz einfach. Die Milchsäure, ja, die spielt eigentlich dann eher später im Wein eine Rolle. Kann ich auch nehmen. Zitronensäure, glaube ich, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die könnte man jetzt zur Säuerung nehmen oder als Stabilisator. Ich würde sie als Stabilisator nehmen, weil ich dann kein Stoffbuch für Zitronensäure führen muss. Da wären wir dann vielleicht schon auch bei dem, welche Aufzeichnung muss ich machen. Für die Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure brauche ich ein Stoffbuch. Ich würde das dann im Herbstbuch zunächst mal eintragen oder in meinen Hilfsaufzeichnungen und dann später eben in die Weinbuchführung.
Im Kellerhilfsbuch eintragen,
ja,
und dann übernehmen.
Das übernehmen.
Genau, das wäre eigentlich auch schon meine nächste Frage, denn wir wissen ja alle, der Herbst ist eine wahnsinnig intensive Zeit. Mhm. Wenn er dann da ist und er kommt immer schneller, als man denkt, hat man eigentlich gar keine Zeit mehr, sich Gedanken zu machen, wie ich das jetzt gut strukturiere. Die Dokumentation, was kann ich jetzt schon tun, um die Dokumentation dann auch zu entlasten? Also einiges machen wir ja sowieso schon über die Aufzeichnungen im Kellerhilfsbuch, über das Stoffbuch, was dann auch tatsächlich also, vorgeschrieben ist.
Ja.
Aber wie kann ich das noch besser
Das wird natürlich wichtig sein, weil ich dann wirklich da einen Überblick behalten muss, sonst habe ich später Probleme. Also ich denke, das Solideste wäre, im Herbstbuch das in die rechte Spalte einzutragen, in die sonstige Eintragung. Da ist zum Beispiel Anreicherung, Mostentsäuerung, Verkauf und so weiter. Das kann ich da rechts eintragen. Da habe ich eigentlich nicht so viel Platz, aber ich nehme jetzt ja auch nicht so viel Material. Und da würde ich das zunächst mal eintragen. Das hätte dann sicher noch einen besseren dokumentarischen Charakter, als vielleicht, wenn mir später dann irgendwelche Hilfsaufzeichnungen verloren gehen. Die Ascorbinsäure nimmt man ja typischerweise im Betrieb nicht für alle Weine.
Aber letzten Endes ist es ja so, dass sie unabhängig von den eingesetzten Mengen trotzdem in der Zutatenliste auftauchen müssen. Und selbst wenn ich dann nur einen Wein nehme zum Beifüllen oder dann auch für einen Verschnitt, um nochmal aromatisch was rauszuholen und der Verschnittwein oder der Beifüllwein eben Ascorbinsäure gesehen hat, mein großes Gewinde auch die Zutat Ascorbinsäure ergänzen.
Deswegen hatte ich schon die Überlegung, ob man nicht auf jeden Wein die Sachen, die ich nehmen will, in geringen Mengen zuführt. Also dann hätte ich das in jedem Wein drin, denn der umgekehrt ist es so, wenn es nicht drin ist, darf es auch nicht draufstehen. Ja. Also wenn man sich entscheidet, das sind meine Standardzutaten, das wäre wahrscheinlich wirklich empfehlenswert, dass man das eben nicht für jeden Wein einzeln macht, sondern ich sag mal, sich wie so
Produktlinien
ja,
spezifisch
ja, man könnte
arbeitet
jetzt sagen,
oder
also,
Weinart spezifisch
ja,
nach Rot und Weiß unterscheidet.
Ja, oder Premium angereichert.
Und, ja.
Und nicht angereichert wäre vielleicht auch noch in manchen Betrieben Thema, das weiß ich gar nicht, das hat sich ja ein bisschen aufgelöst. Da müsste ich mir das vorher überlegen, ja, mache ich Weißwein, mache ich Rotwein und da wäre Ascorbinsäure natürlich ein Thema. Will ich das jetzt auf jedes Etikett schreiben oder nicht? Und auch das kann ich ja später relativ einfach, haben wir auch gesagt, über die Reduktone, also die höheren Gehalte an freier SO2, fällt das relativ einfach auf und dann denke ich, was ist jetzt da los? Deswegen bei der Ascorbinsäure würde ich jetzt mal überlegen, ob ich das dann wirklich, wenn ich das nur auf einen Wein haben will, dann mache ich das nur auf diesen Wein und dann darf ich den hinterher auch nicht verschneiden. Das sollte sich jeder vorher überlegen. Oder
ob das dann in der Praxis tatsächlich so umsetzbar ist, ist die andere Frage.
Ja, aber wenigstens habe ich dann mal angefangen und tapp da nicht in irgendwelche Fallen hinterher rein. Ja, bei der SO2, gehen wir noch kurz auf die SO2. Die SO2 gehört dann ja zu den Allergenen und da ist es so, dass sich die Angabe Sulfite später im Zutatenverzeichnis reichen wird. Und die muss ich haben, wenn ich mehr als 10 Milligramm pro Liter gesamter SO2 habe.
Und das haben wir ja bereits durch manche Hefen, die das
genau.
an sich auch
also
schon bilden.
Also einen Wein zu bereiten, der da drunter ist, ist mit eigenen Schwierigkeiten verbunden. Ich glaube, dass das in der Praxis jetzt keine Rolle spielt. Die anderen Allergene sind dann Milch aus Milch und Ei. Nach meinen Informationen, wenn man jetzt mit Verkäufern redet, spielt das in der Praxis keine Rolle mehr. Die sind weg. Ja, also eine Schönung mit Casein spielt in der Praxis keine Rolle. Was hast du gesagt? Albumin. Und Lysozyme hat sich ja sowieso gezeigt, dass Lysozyme, mal ganz ehrlich, kein Produkt ist, was die Kellerwirtschaft besonders weitergebracht hat. Das war ja gegen den biologischen Säureabbau. Das hat eben nur eine Zeit lang geholfen, kostet unheimlich viel Geld. Also auch das. Immer wieder geht es dann um die Allergene. Und de facto muss man sagen, da ist eigentlich nur die Sulfite, die da eine Rolle spielen.
Ich denke, wichtig ist dabei zu sagen, also weil wir reden im europäischen Raum ja auch immer wieder vom E-Label, das bedeutet, dass wir das Zutatenverzeichnis und die Nährwerttabelle als QR-Code auf dem Etikett hinterlegen können. Zusätzlich zum QR-Code muss immer der Brennwert angegeben sein und eben auch die Allergene. Das heißt,
so wie jetzt auch
bleibt auf dem Etikett ja vorhanden, ja, sofern wir nicht mit der Zutatenliste auf dem Etikett arbeiten.
Genau, das wollte ich sagen, niemand ist verpflichtet, einen QR-Code zu machen. Das könnte ich jetzt auch, das brauche ich nicht. Und vielleicht könnte ich mir jetzt auch mal langsam überlegen, wenn ich sowas machen will, mit wem mache ich das? Also der Markt sortiert sich jetzt im Moment. Ich finde, die Preise haben sich normalisiert. Die waren zum Anfang, als nur einen Anbieter gab, ja utopisch. Das sollte dann bis XX kosten, vierstellig. Also das hat sich relativiert. Das wird sich sicher zeigen. Da könnte ich mir jetzt mal langsam überlegen, mit wem ich das machen will. Haben wir auch in unserem Infoservice immer eine Liste gehabt, zumindest zum Anfang. Sonst ist das ja ein bisschen vermietes Gebiet, dass wir da jetzt niemand bevorzugen, aber vielleicht findet man das zum Anfang jetzt auch nicht ganz so leicht.
Ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Hast du noch was du abschließend sagen möchtest?
Niemand kann im Moment sagen, welche Weine das betrifft. Ich bin weiter der Meinung, es ist nicht schlecht oder man ist gut beraten, wenn man sich das jetzt für den 23er Jahrgang auch überlegt. Wenn es dann nicht zutrifft, ist ja nicht so schlimm.
Aber dann hat man schon eine Übungsphase, bevor es 24 kommt.
Ja, das würde ich jetzt auch mal so sagen, dass man dann, denn es zeigt sich ja, dass das zunächst so leicht scheint und dann sind da doch ganz viele Detailfragen und ich glaube, bis man das dann aussortiert hat, das dauert, weil ich muss das ja für mich irgendwie anpassen. Ich komme da gar nicht drum rum.
Okay, dann danke ich dir und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. We'll be right back.